AI might be the most important new computer technology ever. It's storming every industry, and literally billions of dollars are being invested. So buckle up. The problem is that AI needs a lot of speed and processing power. So how do you compete without costs spiraling out of control? It's time to upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is a single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. OCI has 4 to 8 times the bandwidth of other clouds, offers one consistent price instead of variable regional pricing, and of course, nobody does data better than Oracle. So now you can train your AI models at twice the speed and less than half the cost of other clouds. If you want to do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic, take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. That's oracle.com/insightful. oracle.com/insightful.
Schließt mal die Augen und malt euch mit mir gemeinsam ein Aufbauspiel aus. Malt euch mal aus, die Einwohner in diesem Aufbauspiel könnt ihr ganz klassisch gewinnen, aber auch verlieren, wenn ihr euch nicht richtig anstellt. Und unabhängig davon haben diese Bewohner auch noch verschiedene Lebensphasen, wenn sie älter werden und natürlich auch eine Lebenserwartung, die von euren Entscheidungen abhängt. Sie können sich natürlich auch zu Fuß mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ihrem privaten Auto durch die Stadt bewegen und all das hat natürlich drastisch unterschiedliche Auswirkungen. Die Bewohner können Arbeiter von innerhalb oder von außerhalb sein, arbeitslos, Studenten, Professoren oder Touristen und neben ihrer klassischen Produktivität und Zufriedenheit müsst ihr nebenbei auch noch Acht geben auf ihre Gesundheit, ihre Loyalität zu eurer Regierung, ihren Hang zur Kriminalität, ihren Zugang zu Elektronik und Nahrung, die Qualität ihrer Kleidung, ihre Versorgung mit Kultur und, ach ja, Sport, ihre Einstellung zur Religion und ob sie möglicherweise bei all dem eine Alkoholabhängigkeit entwickeln, was nicht mal nur unbedingt etwas Schlechtes sein muss, wenn man weiß, wie man es benutzen muss. Was ich gerade gezeichnet habe, ihr könnt die Augen wieder aufmachen, ist keine wilde Fantasievorstellung, sondern einfach nur das Inhaltsverzeichnis einer einzigen kleinen Subseite des Wikis, und ich habe noch nicht mal angefangen, von Gebäuden, Ressourcen und Straßennetzen zu sprechen, von Workers and Resources, dem komplexesten Citybuilder aller Zeiten. Das hat nämlich jetzt nach 5 Jahren Early Access seinen Full Release gefeiert und wir wagen uns heute mal ganz tief hinein in die verschlungenen, wundervollen Katakomben des City Builders mit Ostblock-Setting, das eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, um vielleicht auch enttäuschte City Skylines-Fans abzuholen. Und für diese verschlungenen Katakomben brauchen wir einen Reiseführer, sonst sind wir völlig verloren. Der Reiseführer, den ich besorgt habe, erfüllt alle 3 Kriterien der staatlich geprüften Anforderungen an gute Reiseführer. Er hat nämlich eine fantastische Erzählstimme, er ist studierter Historiker und er lebt sozusagen selbst in Workers and Resources, kennt die Materie also besser als jeder andere. Herzlich willkommen, Stefan alias Steinwallen.
Oha, was für eine Ankündigung. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank für die Einladung.
Ich fühle mich wie immer geehrt, dass du hier bist. Du bist ja auch wirklich ein äußerst beliebter Gast bei uns, zu Recht. Und, das kann ich auch direkt schon erzählen, Workers and Resources ist ein äußerst beliebtes Thema bei uns. Wir haben tatsächlich schon mal darüber gesprochen, vor mittlerweile langer Zeit, im fernen Jahr 2022, ich habe nachgeschaut. Da haben wir eine Folge Was spielst du so aufgenommen, 15 Minuten. Und die trug den Titel Das komplexeste Aufbauspiel, das ich kenne. Und bis heute ist das tatsächlich auf Platz 3 der beliebtesten Folgen, was spielst du so? Das war noch bevor wir überhaupt all das mit Video gemacht haben und so weiter.
Schön.
Also es wird Zeit, eine Fortsetzung aufzunehmen, oder?
Auf jeden Fall. Zumal das Spiel seitdem ja auch noch komplexer geworden ist und noch besser. Also komplex heißt, muss ja nicht unbedingt immer besser heißen, aber ja. Und ich bin auch immer noch in meiner Volksrepublik, an der ich schon seit 4 Jahren baue. Die ist auch noch nicht zu Ende gebaut. Also ich habe ein Let's Play am Laufen, das ist gerade bei Folge 438 oder so. Seit 4 Jahren läuft
die. Das schätze ich so sehr, weil ich erzähle das gern. Mein Gott, jetzt habe ich schon in den ersten 5 Minuten die Chance, Anno zu erwähnen. Sehr gut. Ich erzähle das so gern, dass ich auch in Anno immer noch meinen ersten Spielstand spiele. Und es gibt ein paar Leute, die das machen, haben mir auch die Entwickler versichert, aber nicht viele. Und ich weiß das so zu schätzen, dass ich zum Beispiel auch mit dem Save durch alle Seasons hindurch weiterspielen konnte, ohne dass es größere Probleme gab. Und du kannst tatsächlich offensichtlich in Workers and Resources jetzt auch zum Full Release immer noch deine allererste Version benutzen?
Ja, und das ist wirklich erstaunlich, weil anders als bei Anno, das war ja gleich ein Full Release, als es rauskam, da gab es ja keine Early Access, ist dieses Spiel vor 5 Jahren im Early Access erschienen. Und es gab wirklich alle halbe Jahre gravierende, ganz große Updates, Patches mit ganz neuen Spielsystemen, die eingeführt wurden. Und im Laufe der Zeit haben sich Tausende, Zehntausende Mods noch dazu gesellt. Ich habe jetzt nicht so viel, aber bestimmt 500 Mods bei mir auch. Und das alles mit neuen Patches verbunden und trotzdem läuft es immer problemlos nach jedem Update. Und das ist für mich grenzt an ein Wunder eigentlich, dass das möglich ist. Aber das zeigt schon, wie gut gemacht auch dieses Spiel rein technisch ist. Also, soweit ich es gelesen habe, basiert das Spiel auf einer selbst erstellten 3D-Engine der Entwickler. Also, die haben das alles sozusagen von der Pike auf auch selbst gemacht. Mhm. Und scheinbar ist sie so gut und flexibel für dieses Spiel ausgelegt, dass das offenbar kein Problem darstellt. Wahnsinn.
Es ist wirklich faszinierend. Also, weil das Team dahinter ist ja auch nicht besonders groß. Die Ressourcen, die da drin stecken, sind jetzt auch nicht zu vergleichen mit manchen AAA-Strategiespielen. Und ich weiß, es fühlt sich gerade für mich so ein bisschen an wie das Baldur's Gate 3 der Aufbaustrategie-Welt, wo man sich so ein bisschen fragt, wie kann das sein? Wie haben sie das geschafft? Also, das grenzt wirklich an irgendwie ein Wunder, dass sie es geschafft haben, so ein komplexes Spiel nicht nur so funktional zu machen, sondern auch wirklich so, wie du schon sagst, immer noch spaßig, trotz der Komplexität. Es hat jetzt auch sehr gute Bewertungen bekommen zum Full Release, kommt auf Steam nach wie vor sehr gut an. Und, weil du es gerade gesagt hast, Stichwort Steam, kannst du auf Steam sehen, wie viele Stunden du hast, wenn du es schon seit 5 Jahren spielst?
Ja, es sind auf jeden Fall über 1000 Stunden, aber das ist immer so ein bisschen so eine Sache beim Let's Play und Aufnahmen. Da läuft dann mal das Spiel, wenn man auch was anderes macht oder so, weil man irgendwas aufschreibt, vorbereitet. Das ist also jetzt nicht so unbedingt echte Zeit. Aber ich kenne wirklich mehrere Leute auch, also die weit über 1000 Stunden haben. Und das ist wirklich nicht ungewöhnlich, gerade natürlich, wenn man das Spiel jetzt schon seit 5 Jahren begleitet. Aber das Spiel hat auch von seinen Inhalten her wirklich das Potenzial für so vierstellige Spielzeiten. Aber das muss auch nicht sein. Darüber werden wir vielleicht auch noch reden. Das Spiel lässt sich hervorragend skalieren. Man kann es auch spielen wie ein ganz easy peasy Aufbauspiel, wenn man alle Komplexität selber rausnimmt. Muss einen das auch nicht erschlagen.
Oh, sehr gut. Vor allem gute Startworte, dass jetzt nicht direkt alle Leute sich total abgeschreckt fühlen, sondern dass es tatsächlich dann doch was für jeden sein kann.
Ja, es hat auch erstmal im Laufe der Zeit hat es viele dieser, ich sag mal, Einsteigerhilfen und UI-Anpassungen erhalten, so dass es nicht mehr ganz so sperrig ist. Es ist immer noch ein bisschen sperriger als vielleicht andere Aufbauspiele, aber da hat sich wahnsinnig viel getan. Und es hat vor allem ein wirklich gutes Tutorial, das einen durch die wichtigen Spielmechaniken führt. Wobei, also wie immer bei solchen komplexen Spielen sind diese Tutorials dann wirklich der Start, die Grundlage, die Basis. Da kann man immer noch nach Hunderten von Spielstunden viel lernen trotzdem. Und dann hat es einen Kampagnenmodus inzwischen. Ich glaube sogar 2 verschiedene Kampagnen, die ich selber noch nicht gespielt habe. Deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber die leiten einen so ein bisschen durch den Start einer neuen Republik, in dem es so einem so Missionen gibt, Aufgaben gibt und so ein bisschen an die Hand nimmt. Also das baut dann so auf das Tutorial auf. Und das stellt dann auch, glaube ich, in der zweiten Kampagne so ein paar Herausforderungen, so dass man auf diesem Wege erstmal, glaube ich, relativ gut herangeführt wird. Und wenn man das würde ich auf jeden Fall empfehlen, diesen Weg zu gehen. Und wenn man das gemeistert hat, dann kann man sich an die Sandbox wagen. Und dort, ich hatte es schon erwähnt, gibt es eine Liste von 10, 15 Spielsystemen, zu denen wir nachher vielleicht noch kommen werden, weil die alle irgendwo interessant sind in ihren Details. Und die kann man alle, ich sag mal, auf wenig komplex oder sogar ausschalten, so dass man, wenn man das alles deaktiviert, ich sag mal, ein sehr konventionellen, einfaches Aufbauspiel dort hat. Und wenn man es alles aktiviert, hat man das hyperkomplexe Herausforderungsspiel.
Das ist ja super spannend. Ja, eben, ich kann schon mal ankündigen, worüber wir auf jeden Fall heute sprechen wollen. Unbedingt mal über die Mechaniken in der Tiefe, wie ich es schon angekündigt habe, weil als wir vor 2 Jahren das Was spielst du so hatten, haben wir wirklich Sachen nur anreißen können und ich war Ich bin völlig aus allen Wolken gefallen, als du mir vor 2 Jahren davon erzählt hast, was für Dinge Einfluss auf andere Dinge haben können und es nur an der Oberfläche gekratzt hat. Und ich dachte, mein Gott, ist das real? Denkst du dir das gerade aus, Stefan? Weil es klang ja wirklich komplett verrückt. Also da können wir heute mal, haben wir uns alle Zeit genommen, mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und worüber ich auch auf jeden Fall sprechen will, ist mal die Early Access Phase und was die jetzt für einen Einfluss auf das Spiel hatte, weil man hat tatsächlich ein bisschen den direkten Vergleich mit City Skylines, die sich vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit genommen haben, ihr Spiel wirklich rund zu machen vor dem Full Release und jetzt dann eben Enttäuschung geerntet haben. Und ja, das interessiert mich sehr.
Also die Ausgangslage war natürlich eine ganz andere, ne? City Skylines hatte halt einen sehr, sehr erfolgreichen Vorgänger, hat einen sehr finanzstarken Publisher mit Paradox. Und insofern kann ich es erstmal nachvollziehen, dass sie gesagt haben, nee, wir machen kein Early Access, sondern gleich einen Full Release. Hm. Das sollte man eigentlich auch erwarten können von so einem Publisher und so einem Studio, dass sie es hinkriegen mit dieser Vorerfahrung. Haben sie es trotzdem nicht hinkriegt? Andere Geschichte. Hier haben wir wirklich einen super kleinen Indie-Entwickler aus der Slowakei. Die haben vorher, ich glaube, so eine Arcade-Flugsimulation ein bisschen gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, gestartet ist das auch als Einmannprojekt beziehungsweise so Freelancer-Projekt, wo einfach Leute immer noch hier ein bisschen dazugearbeitet haben. Ist dann, glaube ich, mit der Zeit ein bisschen größer geworden, aber ist immer noch ein super kleines Indie-Studio. Und ja, die sind vor 5 Jahren für mich sehr überraschend mit diesem Spiel rausgekommen im Early Access. Und da war es schon, ich würde mal sagen, zu dem Zeitpunkt war es schon krass. So enorm, wie ich es noch in keinem Aufbauspiel gesehen hatte, was so besondere Mechaniken betrifft. Insbesondere, vielleicht da später mehr dazu, die Tatsache, dass man dort also nicht nur Gebäude irgendwo hinsetzt und dann bauen die sich irgendwie automatisch auf, sondern dass dahinter eine richtige Bauindustrie simuliert wird. Das war für mich so als Einstiegspunkt das Erstaunlichste. Naja, und dann haben die einen unfassbar transparenten und guten Early Access Prozess hingelegt. Und zwar hatten sie wie so eine öffentliche, mir fällt das Programm nicht ein, aber so eine öffentliche To-Do-Manager oder Task-List, wo das also völlig transparent war. Jeder konnte darauf zugreifen, wo es wirklich gefühlt so 50 Sachen drauf standen. Dinge, die in diesem, die sie eigentlich gerne reinbringen wollen. Und dann war das immer mit Farbkodierung versehen. In Arbeit, in Planung, irgendwie langfristig oder weiß man noch nicht. Und das haben die dann immer schön sortiert und aktualisiert. Das heißt, du konntest zu jedem Zeitpunkt als Spieler sehen, an was wird jetzt gearbeitet, wie weit sind sie damit, was wollen die noch dazu bringen. Das war schon mal cool. Und dann haben sie jede Woche oder alle 2 Wochen einen Blog geschrieben, wo sie neue Mechaniken vorgestellt haben, Sachen, an denen sie arbeiten, immer schön mit Screenshots verbunden. Und dann haben sie wirklich unfassbar zuverlässig dann immer alle 3 Monate, alle 6 Monate die großen Patches rausgebracht mit den neuen Updates. Und dazwischen konntest du dich sogar in so eine Beta-Update-Version offen einschreiben, wo die neuen Sachen dann schon getestet werden. Also der Prozess war unfassbar gut organisiert, super transparent. Du fühltest dich als Spieler halt immer mitgenommen und natürlich auch über Foren, über Steam Community Forum dort haben die sehr, sehr viel Feedback aufgenommen. Also Wahnsinn. Also ich würde sagen, wenn es irgendwo einen vorbildlichen Early Access Prozess gibt, dann kann man dieses Spiel wirklich nennen. Mhm. Es ist zwar super lang, 5 Jahre, aber es war nie irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwie faulenzen in der Sonne liegen oder mit dem Geld irgendwie abgehauen sind, sondern da ist wahnsinnig fleißig das Ganze zu Ende gearbeitet worden.
Ja, ich finde es wirklich spannend, wie sich in den letzten Jahren auch so die Sicht auf Early Access gewandelt hat. Also ich weiß, dass es vor ein paar Jahren einen echt schlechten Ruf noch hatte. Leute echt oft noch gesagt, viel häufiger als heute noch gesagt haben, oh, das möchte ich mir dann nicht geben. Ich will ja nur ein fertiges Spiel kaufen. Warum sollte ich ein halbfertiges Spiel kaufen und spielen? Und es gab dann eben auch sehr viel Sorge, wie du schon sagst, ne, dass Leute dann auch mal mit dem Geld abhauen und es nie fertig wird, weil es eben Spiele gab, die 10 Jahre und länger im Early Access waren und nie gekommen sind. Und dann gab es aber immer mehr Spiele, die wirklich ein richtig gutes Beispiel gesetzt haben. Also meine erste extrem positive Erfahrung mit Early Access war Hades damals, wo ich dachte, oh, das ist doch ganz anders, also es kann ganz anders laufen, als ich es kenne. Und dann logischerweise auch, weil ich es schon erwähnt habe, Baldur's Gate 3 jetzt, was eigentlich komplett absurd war, dass sie sich für ein Early Access bei einem storylastigen Rollenspiel entschieden haben, wo schon echt viel im Early Access über den ersten Akt im Grunde verraten war und es trotzdem so gut funktioniert hat. Und ja, jetzt auf jeden Fall Workers and Resources, was schon seit Jahren immer genannt wird als das Beispiel so in der Aufbaustrategie, Strategie generell. Also irgendwie gibt's doch immer ein paar Leute, die die Fahne hochhalten für einen guten Early Access. Und jetzt sagen Leute teilweise sogar bei so AAA-Spielen oder bei wirklich großen Produktionen, Mensch, hättet ihr mal vielleicht doch noch 2 Jahre Early Access rangehangen oder so, weil man eben weiß, es kann doch richtig gut funktionieren und man profitiert auch davon.
Ja, das ist immer so ein Wabang-Spiel, ne? Einerseits profitieren die Entwickler natürlich im hohen Maße von Feedback der Spieler. Andererseits, ja, gerade bei großen Publishern erwartest du irgendwie dann bei Projekten dann am Ende auch irgendwie ein fertiges Ergebnis, so nach dem Motto, die haben eigentlich das Geld, müssen sich nicht auf dem Weg vorfinanzieren. Mhm. Insofern gibt's ganz sicher 2 Motivationen für Early Access. Einmal dieses Feedback der Spiele, andererseits halt der Finanzierungsaspekt. Für kleine Titel passen beide Sachen wunderbar. Ich glaube nicht, dass so ein Entwickler wie jetzt 3 Division, die Workers gemacht haben, dass sie jetzt 5 Jahre Entwicklungszeit finanzieren hätten können, einfach so aus sich selbst heraus. Ne? Also da kommt halt diese Komponente noch sehr, sehr stark hinzu. Ja, insofern, bei den großen Titeln müssen da vielleicht andere Wege gegangen werden, dass da vielleicht Spieler anders noch eingebunden werden im Vorfeld. Aber gut, das sind andere Baustellen, Gott sei Dank nicht meine.
Aber Baustellen, was für ein schönes Stichwort.
Oh ja.
Ich wollte gerade noch mal für alle Leute, die es vielleicht tatsächlich noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, das kann ja durchaus sein, auf das Setting kurz eingehen, weil wir es nur angerissen haben und das ja gerade für dich auch super spannend ist. Ich habe gesagt, es ist ein Ostblock-Setting, es ist ein historisches Sowjet-Setting. Es heißt ja auch Soviet Republic mit Untertitel eigentlich. Und da kannst du uns doch vielleicht einfach mal, sei mal unser Reiseführer, hol uns mal kurz rein in diese Atmosphäre, die Workers and Resources versprüht.
Ja, also das Spiel spielt tatsächlich, ja, ich bin mir nicht 100% sicher, also offiziell formal nach dem Namen her in einer Sowjetrepublik. Die Sowjetunion bestand ja aus Teilrepubliken, neben der Russischen Republik eben auch andere Sowjetrepubliken und der Name deutet so darauf hin, dass man so eine Teilrepublik spielt. Allerdings fühlt es sich manchmal auch an, als ob man einfach nur ein Ostblockland spielen könnte, was jetzt nicht Teil der Sowjetunion ist. Das ist, glaube ich, auch nicht so klar irgendwie formuliert in dem Spiel. Mhm. Auf jeden Fall befinden wir uns im Warschauer Paktgebiet, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn man die Sandbox startet, und jetzt ist es ein bisschen peinlich, ich glaube, es startet 1960, bin mir aber nicht 100% sicher.
Ja, weil du nur einmal angefangen hast. Das ist doch
ja, ich habe nur einmal angefangen, ja, genau.
Es geht mir halt auch so in Anno. Ich kenne den Anfang auch fast gar nicht. Ich bin ja nur einmal gespielt.
Ich bin jetzt, glaube ich, in meinem Spielstand irgendwann in den 90er Jahren. Also ich habe tatsächlich die Wende überstanden. es gibt den Osten immer noch, den Ostblock, wie auch immer. Also man startet, glaube ich, 1960 oder 1970, bitte nicht drauf festlegen. und wenn man jetzt, das ist jetzt schon wieder viel mit Optionen, also wenn man diesen, zum Beispiel diesen, es startet, glaube ich, immer 1960, aber man kann den Forschungsmodus aktivieren und dann muss man auch erst fortschrittliche Technologien mit der Zeit erforschen. Man kann nicht sofort dann alles bauen. So, das heißt aber, wir sind beschränkt auf Fahrzeuge, die ganze Technik, die so in den 60er, 70er, 80er Jahren so mit der Zeit entwickelt wurde. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass erst mit der Zeit Fahrzeuge verfügbar werden, modernere Sachen, leistungsstärkere LKWs, Traktoren und was alles dazugehört, natürlich auch Lokomotiven und sowas. So, das ist das eine. Dann ist natürlich, hat das natürlich Konsequenzen auf das, was man baut, weil man baut am Anfang tatsächlich so ein bisschen so wie aus der Stalin-Ära, so anmutende Gebäude, heute so Berlin-Stalin-Allee, falls das jemand kennt. Aber das geht dann über relativ schnell in Plattenbauten-Gebäude. Das ist schon ein Modernisierungsschritt, die sind dann noch fortschrittlicher und komfortabler. Und man baut Fabriken, die halt, ja, das sieht alles nicht hochglanzmäßig aus. Das ist alles schon, ja, so ein bisschen ich will nicht sagen, verranzt, aber es sieht wirklich halt aus wie Industrie, die auch verwendet wird. Das ist ja nicht wie bei City Skylines, so eine Fabrik, die irgendwie lackiert und geschniegelt aussieht, sondern das sieht nach Arbeit, das sieht nach Kohle, das sieht nach Dreck aus.
Shabby-schick nennt man es ja.
Ja. Genau, und dementsprechend, also die gesamte Ästhetik ist halt dadurch inspiriert und man hat dementsprechend, wer sich ein bisschen auskennt, der findet halt die ganzen Fahrzeuge, sei es die DDR-Fahrzeuge vom Trabant, Wartburg, IFA bis zu ungarischen, tschechischen Fahrzeugen, Lokomotiven, Straßenbahnen, die Tatrabahn, die berühmten, die auch in der DDR rumfuhren. Das alles, also wer das mag, der findet da auch wunderbare Geschichten. Also bis in diese Details führt das. Und jetzt aber noch der dritte und entscheidende Punkt für mich fast, nämlich durch diese Wahl des Settings funktioniert diese typische Aufbaumechanik in solchen Citybuildern in diesem Falle so wunderbar von der Immersion her. Weil normalerweise ist das ja totaler Quatsch, dass du irgendwie als, was auch immer, Staat oder so, alles baust und alles bestimmst oder so, sondern das ist ja eigentlich sind es einzelne Leute, die sagen so, hier baue ich was hin oder es gibt vielleicht Vorschriften, was man bauen kann, aber die haben ihr Geld, bauen das und man baut selbst nicht alles. Aber hier haben wir so eine Art utopischen Kommunismus schon, wo die Leute eigentlich kein Geld haben und man verdient auch innerhalb seiner eigenen Republik eigentlich kein Geld. Die Leute bezahlen auch nichts, wenn sie einkaufen, sondern es ist schon umgesetzter Kommunismus. So, und das heißt, ich sag mal, theoretisch kann man in seiner kleinen Republik, in der man übrigens auch mehrere Städte bauen kann, es ist nicht nur eine Stadt, die man bauen kann, kann man eine Wirtschaft organisieren, die sich selbst trägt, wo man keine Währung benötigt, weil man alle Ressourcen quasi selber herstellen kann, mit diesen Ressourcen den Aufbau organisieren kann und eben Dinge, die man jetzt, also die Leute brauchen, auch produzieren kann. Das ist also ein in sich tragendes System. Und ja, unter diesem Blickwinkel ist das irgendwie sehr nachvollziehbar, dass man auch in so einer zentralen Planwirtschaft wirklich alles baut und bestimmen kann. Also es passt irgendwie wunderbar zu diesem Setting. Es gibt im Übrigen aber auch Geld, nur damit das jetzt nicht in den falschen Hals kommt. Es gibt Rubel und es gibt Dollar. Man kann nämlich mit dem Ausland handeln und sich auf diesem Weg kann man auch ein paar Sachen kaufen, die man nicht hat oder noch nicht hat, nicht selber herstellen kann. Dann kann man ein bisschen abkürzen, ein paar Sachen.
Ich finde das einen super guten Aspekt, den du da ansprichst, weil das ist genau das, wo ich mich immer ein bisschen zu zwingen musste in den letzten Jahren bei Aufbauspielen, ein bisschen mehr zu genießen, wie sich eine Stadt eigentlich natürlich entwickeln würde und nicht dieses Gefühl zu haben von, ich möchte von Anfang an alles perfekt bauen und weiß jetzt schon, wenn ich irgendwann mal die Eisenbahn freischalte, dann soll die hier so lang fahren, obwohl ich eigentlich noch in einer ganz anderen, ja, Epoche fast schon bin. Und als ich angefangen habe damit, das so ein bisschen mehr anzunehmen und ein bisschen mehr wirklich so zu spielen, als wäre ich gerade tatsächlich ein Stadtplaner, der diese Stadt eben organisch plant und so als lebendes Objekt sieht, hat es so viel mehr Spaß gemacht. Und deswegen finde ich diesen Aspekt total spannend zu betrachten, dass das tatsächlich auch eine Rolle spielt.
Genau, und das Tolle ist, wenn man jetzt in einem bestimmten, also in dem, ich sag mal, dem Königsmodus dieses Spiel spielt, dem sogenannten Realismusmodus, da kann man dann nicht mehr, also ich habe ja darüber gesprochen, dass man Gebäude, dass es eine richtige Bauwirtschaft gibt. Das muss ich kurz erläutern, damit man das versteht. Also Gebäude oder auch Straßen werden nicht einfach hingeklickt und dann bauen die sich auf und kosten irgendwie x Ressourcen, sondern also die kosten auch Ressourcen, aber da muss richtig Arbeitskraft und Geräte und so hingebracht werden und dann werden die aufgebaut. Das heißt, es gibt erstmal nur einen Plan. Da soll jetzt, was weiß ich, ein Plattenbau entstehen. Und dann werden da eben die entsprechenden Rohstoffe gebracht, Kies, also Plattenbauteile, Beton und vielleicht auch noch Holz oder was es da alles gibt. Das muss irgendwo herkommen. Das liegt nicht in der Luft und es gibt kein irgendwie virtuelles Depot, sondern diese Ressourcen müssen in verschiedenen Lagern sein. Natürlich braucht jetzt Zementplatten, braucht ein anderes Lager als Beton. Der muss nämlich, der wird sozusagen frisch angemischt und muss rangefahren werden. Und Holz muss natürlich auch woanders lagen. Pipapo. So. Jetzt braucht es aber wiederum Fahrzeuge, die diese Sachen aus den Lagern dorthin bringen. So, das heißt, da gibt es dann sogenannte Bauindustrien, wo du eine diverse Palette von Fahrzeugen quasi schon dort stationiert hast. Also Kräne, Walzen, offene LKWs, geschlossene LKWs für alle Eventualitäten was und Busse für die Bauarbeiter. Die Bauarbeiter müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Die müssen also, da muss es dann also auch schon Bushaltestellen geben, wo dann Bauarbeiter warten, die dorthin gebracht werden. Das hat man so als Ressourcenquellen vorher definiert bei dieser Werkstatt. Und die fahren dann los. Die wissen automatisch in einem bestimmten Umkreis, merken die, ah, da gibt's jetzt eine Baustelle, da müssen wir hin. Dann beginnen die alle loszufahren in ihre verschiedenen Lager und bringen dieses Zeug dort zur Baustelle. Dann müssen die Bauarbeiter kommen, Kräne kommen und sowas alles. Und dann wird das sukzessive aufgebaut. Das ist also, das ist so, bei kleineren Bäumen geht das dann relativ zügig. Aber bei, es gibt auch Riesenprojekte, also zum Beispiel das Atomkraftwerk. Das ist, glaube ich, das absolut krasseste Gebäude. Mhm. Das dauert dann wirklich sehr, 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 sehr lange. Oder wenn man zum Beispiel einen Tunnel durch ein großes Gebirge baut. Das ist bei anderen Spielen zack, fertig. Nein, da wartet man wirklich in-game ein Jahr oder so, ehe dieser Tunnel fertig ist. Und das heißt aber auch, bis dahin kann man hinter diesem Tunnel nicht auf dem üblichen Wege bauen. Außer du machst irgendwie so eine Helpe-Hilfs-Straße über die Berge, wo dann alles sehr langsam geht. Mhm. Das heißt, du freust dich dann wahnsinnig, wenn zum Beispiel dieser Tunnel fertig ist, weil dann plötzlich alles ganz schnell geht, weil diese genannten Fahrzeuge sofort dort durchfahren können. So, aber zurück zu diesem Gebäude. Das dauert dann halt eine gewisse Zeit und dann ist das Gebäude aufgebaut. Diesen ganzen Prozess, das ist erstmal so super besonders, weil hinter dieser Bauwirtschaft steht natürlich auch noch was. Also zum Kies herstellen brauchst du erst eine Kiesgrube, dann brauchst du so ein Kieswerk und dann brauchst du irgendwo ein Kieslager. Zum Ziegel herstellen brauchst du, ich glaube, Kohle und noch irgendwas, weiß ich gar nicht. Und dann brauchst du halt ein Ziegelwerk. Zum Beton herstellen brauchst du wieder was anderes. Dann gibt's Bitumen und so weiter. Also diverse Baustoffe, die musst du alle, da musst du also schon eine Industrie haben, um diesen Bauprozess irgendwie in Gang zu bringen. So, und diesen ganzen Kram könntest du abkürzen, indem du jetzt konventionell sagst, ich baue dieses Gebäude mit Rubel oder Dollar. Dafür sind zum Beispiel diese Rubel da. Das heißt, man kann, ich sag mal, im normalen Spiel kann man jetzt erstmal irgendwie Sachen ausführen, exportieren, um Geld zu verdienen und kann sich dann solche Bauprojekte abkürzen. Das ist immer noch, das klingt jetzt irgendwie wie ein Cheat oder easy peasy, aber das Geld muss auch erstmal verdient werden. Es ist immer noch schwer genug, selbst das irgendwie so zu machen. Und wenn du das für jedes Gebäude machen willst, dann bist du schnell pleite. Also das funktioniert dann auch nicht, musst sehr lange warten. So, auf jeden Fall könnte man also nur mit Geld bauen, und wenn man sich am Anfang alles einfach einstellt und viel Geld hat, kann man das also wie einen konventionellen Aufbautitel spielen und quasi einfach mal das Geld ausgeben, das Gebäude ist da. Aber das ist natürlich nur der halbe Spaß. So, jetzt gibt's diesen Realismus-Modus, und in diesem Modus ist der Bau mit Geld verboten. Das heißt, du musst alles so, wie ich das eben beschrieben habe, bauen. Und das ist natürlich eine besondere Schwierigkeit, weil wenn du jetzt auf einer leeren Karte anfängst, hast du natürlich die gesamte Bauindustrie noch nicht. Das heißt, du musst erstmal mit deinem Startkapital, baust du nur so Sandpisten, die kosten nichts. Und so Behelfsbauhütten und so, die kosten dann nichts, das sind ganz primitive Sachen. Und dann musst du von der Grenze alles importieren. Das heißt, du hast so Behelfslager an der Grenze, wo du das erstmal einkaufst dort, und dann beginnst du so nach und nach erstmal dir diese Bauwirtschaft aufzubauen, um dann erstmal irgendwas Vernünftiges aufzubauen. Also, und das ist jetzt nur um mal eine Dimension zu bekommen, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt eines Teils dieses Spiels. Nämlich Wahnsinn. Die Bauwirtschaft.
Und das ist, also weil wir gerade darüber gesprochen haben, würdest du sagen, das ist auch eine Phase, die man genießt, die auch Spaß macht, die auch irgendwie ihre eigenen Herausforderungen, ihren eigenen Charme hat?
Also ich persönlich habe diesen Realismus-Modus, also wo man wirklich nicht mit Rubel bauen kann, wo der Start schon sehr speziell ist, habe ich noch nicht gespielt, weil ich einfach immer noch in diesem ersten Ding drin bin. Ich sag mal so, ich jetzt fühle ich mich einigermaßen kompetent, um das machen zu können.
Nach 1000 Stunden.
Hätte zwar wahrscheinlich immer noch Probleme, aber es würde, glaube ich, gehen. Und ja, da hätte ich mit Sicherheit Spaß daran, weil es eben so organisch interessant wächst. Du fängst halt an, zwangsläufig mit einfachen Sandpisten, mit einfachen Lagern, holst die Sachen von der Grenze, kaufst dir die billigsten Autos aus dem Ausland, weil du sie natürlich noch nicht selber produzieren kannst. Das ist erst wirklich Late-Game-Technologie. Man kann alles selber produzieren. Man kann alle Autos, alle LKWs, alle Walzen, alles, was es gibt, kann man in einer eigenen Fabrik auch produzieren. Das ist aber erst dann später. Das heißt, man musste die sich teuer erkaufen aus dem Ausland. Und das ist super spaßig, diese langsame Entwicklung von ganz klein zu immer komplexer irgendwie zu erleben ist. Ich glaube, es gibt in keinem Spiel so eine krasse Progression.
Ja, und das sag ich als Anno 1800-Fan, jetzt habe ich es auch nochmal erwähnt. Ja, ich glaube dir das komplett. Das ist wirklich, vor allem wenn du sagst, du spielst das ja schon seit 5 Jahren und hast immer noch nicht das Gefühl, ich meine klar auch durch die Updates, aber immer noch nicht das Gefühl, irgendwie an die Decke zu stoßen, sondern kannst immer noch Dinge machen. Ich finde es auch so herrlich, wenn man in deine Let's Plays reinguckt und einfach mal so durch die Jahre durchskippt und einfach mal so in verschiedene Folgen reinschaut. Es ist auch immer, es gibt immer noch Momente, wo du so ein bisschen rätselst über den Sachen, die du gerade machst. Es ist so herrlich mit anzusehen, wenn du dann irgendwie gerade an irgendwas baust und einfach so ein bisschen laut vor dich hin rätselst, was hier möglicherweise das Problem ist und wie du das vielleicht lösen kannst. Nach so vielen Jahren dann immer noch. Das ist super cool.
Ja, weil es, also klar, einmal sind mit der Zeit ja immer neue komplexe Systeme eingeführt worden, die ich ja dann auch immer neu kennenlerne. Mhm. Und ich baue jetzt gerade an meiner letzten großen Stadt, der Hauptstadt meiner Republik. Potsdam heißt die. das wird die größte und schönste und besonderste Stadt dann werden. Und ich habe jetzt, glaube ich, 11 oder 12 Städte aufgebaut in dieser Republik mit paar tausend Einwohnern. Und wenn ich rede von paar tausend Einwohnern, also ich glaube, insgesamt wohnen bei mir 80.000 Leute. Und diese 80.000 Leute sind nicht abstrakt, sondern jede einzelne Person ist simuliert in diesem Spiel, hat einen Namen, hat ein Alter, hat wie 8 oder 9 Bedürfnisse und läuft im Zweifel in der Stadt rum, fährt mit Bussen rum, fährt mit Autos rum. Und das heißt, es hat sich mit der Zeit, und ich bin auch der Einzige, der natürlich in meiner Republik eigentlich nur noch durchsehen kann, es hat mit der Zeit so eine Verflechtung sich ergeben, logischerweise, aus den verschiedenen Produktion, aus den Industrien, aus dem ganzen Logistiksystem, weil am Ende muss man sich ja überlegen, in jeder Stadt brauchen die Leute im Prinzip alles. So, du kannst aber nicht in jeder Stadt alles herstellen, sondern du spezialisierst die Städte so ein bisschen. Und dann musst du aber ein System entwickeln, wie kommt alles irgendwo hin. Das heißt, du brauchst so eine Verteilungszentrenlogistik. Du hast also, ich habe das über so ein Zentrallager gelöst, wo dann von dort aus in so lokale Lager die Sachen automatisiert gebracht werden. Man kann sehr viel übrigens automatisieren. Das klingt jetzt wie Horror Micromanagement, was ich erzähle. Aber Spiel, um das jetzt mal an einem Beispiel zu machen, hat sehr, sehr clevere Automatisierungssysteme. Zum Beispiel gibt es sogenannte Verteilzentren. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell so heißt oder ich das so genannt habe.
Jetzt heißt es so.
So, und da ist es so, da kann man jetzt sagen, wenn im Lager X diese Ressource Y nur noch, ich sag mal, 20% da ist oder weniger, dann fährst du los und holst aus dem Lager Z, wo die dann noch da ist, diese Ressource und bringst sie dorthin. Oder zum Beispiel aus dem Produktionsstätte oder sowas. Und das kann man mit diversen Gebäuden machen. Das heißt, man kann genau justieren, wann, was, wo hingebracht werden muss. Das heißt, man muss am Ende nichts manuell machen. Also du brauchst jetzt in jedem Krankenhaus brauchst du Treibstoff für die Krankenwagen. So, da wirst du natürlich jetzt nicht immer hingucken müssen, hat das noch genug Treibstoff? Nein, du hast dann einfach ein Verteilzentrum für Treibstoff, das sagt, wenn im Krankenhaus der Treibstofftank unter 30% ist, fahr los zum Treibstofflager der Stadt und hol Treibstoff und bring das dahin. Das passiert dann alles automatisch. Das stellst du nur einmal ein. Und das Coole ist, diese Einstellung kann man sogar kopieren auf das nächste Verteilzentrum, wenn du es in einer anderen Stadt baust. Das heißt, du kannst unfassbar komplexe Logistiksysteme entwickeln, ohne dass es in ein nerviges Grinding oder ein Micromanagement wird. Du musst sie halt bloß einmal, oder man muss halt sehr logisch irgendwie versuchen, die Dinge zu organisieren. Und dann funktioniert das. So ein bisschen hat das was von Factorio. Diesen Sachen, so Prozessmanagement auf so einer Ebene.
Genau daran habe ich gedacht, als du es beschrieben hast. Aber blickt man dann noch gut durch? Also, weil ich kenne das aus so Automatisierungsprozessen, ich blicke jetzt schon nicht mehr durch, Automatisierungsprozessen von Strategiespielen, dass wenn ich dann jede Menge Routen, sagen wir mal Handelsrouten und sowas eingerichtet habe und dann vielleicht noch irgendwie Armeerouten und Patrouillenrouten, keine Ahnung, dass ich irgendwann überhaupt nicht mehr durchblicke, was ich gemacht habe. Also kommst du da noch zurecht in deiner Riesenwelt?
Ja, weil das am Ende dann doch relativ schematisch ist. Das heißt, es gibt zum Beispiel immer so, für jedes Gut gibt es in der Regel ein Zentrallager. Und zu diesem Zentrallager gibt es dazugeordnet, je nachdem wie viel da nötig ist, 1, 2, 3 Verteilzentren. die im Prinzip alle dasselbe machen, nämlich von dem Zentrallager das dezentral zu verteilen. Und dann gibt's in jeder Stadt gibt's dann ein Lager für Baustoffe, ein Lager für, ich nenne sie HO-Lager, also für die Handelsorganisation, also für die einfachen Leute, Kleidung und sowas alles, ein Fleischlager und ja, im Prinzip war es das eigentlich schon. Das heißt, du hast in jeder Stadt dann diese 3-4 Lager mit immer denselben Gütern und wenn du eine neue Stadt baust, machst du einfach dasselbe System. Du baust diese 3-4 Lager hin und schließt die dann an Zentrallager an. Das heißt, das ist eigentlich nicht hyperkomplex. Man braucht halt irgendwie eine Idee von einem funktionierenden System. Und ja, es gibt natürlich dann noch auch hier so quasi Eisenbahnrouten in der Regel, so Handelsrouten zur Grenze. Aber auch das ist überschaubar tatsächlich, selbst bei meiner Republik. Ich komme tatsächlich gut zurecht.
Ich meine,
das klingt ziemlich flüchtig jetzt, bevor ich das sage.
Ja gut, ich meine, nach 1000 Stunden, klar, auf jeden Fall. Du wirkst auf mich wie jemand, der so solche Sachen im Griff hat. Dann liegt es vielleicht auch an mir an der Stelle.
Nee, aber das Spiel macht das auch gut. Also du hast wirklich sehr gute Übersichten. Du hast Übersichten über alle Fahrzeuge, alle Linien. Es gibt einen Linienmanager, wo dann halt sehr, sehr übersichtlich genau aufgelistet wird, was wohin gebracht wird. Du siehst das dann auf der Karte, sogar die Linie und so. Also das ist schon... da gibt's sehr mächtige Tools, sagen wir es mal so, um die Übersicht zu bewahren. Das ist schon sehr stark.
Okay, ich schlage vor, wir steigen noch tiefer ein. Wir wagen uns noch tiefer vor in die Katakomben.
Sehr gerne.
Bevor wir das machen, verwandle ich mich kurz in mein Superhelden-Alter-Ego, Werbe-Geraldine. Ich weiß nicht genau, wer Werbe-Geraldine ist. Es könnte jeder sein. Oh, fast hätte ich meine Geheimidentität verraten. Huh, gerade nochmal gut gegangen. Naja, bis gleich. Oh Gott, hinter euch. Drachen, Spinnen, Kraken. Also, ich meine nicht Baldur's Gate 3 Bosse, sondern die sauren Süßigkeiten. Ihr wisst schon, saure Drachenzungen, Spinnenbeine und Krakenarme, die von Hitchies. Also, wir sind uns hier alle einig, dass saure Süßigkeiten immer besser sind als normale Süßigkeiten, oder? Da wir uns da alle einig sind, ist das Folgende natürlich auch eine großartige Neuigkeit für uns alle, denn diese drei Süßigkeiten gibt es jetzt auch als zuckerfreie Getränke, nämlich in Kooperation zwischen Hitchies und den Energy Drinks von Holy. Die Spinnenbeine, die gibt's mit Cola-Geschmack, die Krakenarme als Orange-Vanille und meine persönlichen All-Time-Favorites, die Drachenzungen, die gibt's in der Sorte Himbeere. Andersrum gibt's jetzt aber auch die Holy-Klassiker-Sorten Apple Alligator, Fruity Frog und Raspberry Raptor als Hitchies Kaubonbons. Also egal, ob ihr lieber snackt oder trinkt oder beides, bis zum 18. Juli könnt ihr bei diesen limitierten Sorten im Holy-Shop zuschlagen. Und dann gibt's auch noch Rabatt von uns, nämlich entweder 10%, wenn ihr schon mal was bei Holy gekauft habt, mit dem Code GAMESTAR, großgeschrieben, und 5 Euro würde es geben, wenn ihr zum ersten Mal bestellen solltet, dann könnt ihr den Code GAMESTAR5 benutzen. Am besten geht ihr aber auch einfach direkt über unsere Links in der Beschreibung rein und schaut euch mal um. Da ist der jeweilige Rabatt nämlich auch automatisch direkt schon im Warenkorb und ihr unterstützt auch noch dieses schöne Format hier. Wir würden uns freuen. So, Katakomben der Mechanik. Ich habe es angekündigt. Du hast gesagt, das fand ich spannend, es gibt eigentlich eine bestimmte Anzahl von Mechaniken in diesem Spiel, in die man sie zusammenfassen kann. Ich nehme an, eine davon war die, die du schon beschrieben hast mit dem Bausystem, oder?
Genau, das ist eine. Ich habe tatsächlich mir in Vorbereitung auf unser Gespräch mir quasi mal die Liste rausgeschrieben, dieser, ich nenne sie jetzt mal Spezialmechaniken, die man auch tatsächlich modular ein- und ausschalten kann. Das ist wirklich ganz stark, dass du nicht einfach irgendwie komplex, mittel oder einfach machen kannst, sondern du kannst dir genau die Sachen, die du nicht magst, die du fummelig findest, nervig findest, kannst du einfach deaktivieren. Mhm. Und das wäre das Thema einmal Energie, also Stromversorgung der Gebäude und Treibstoffversorgung der Fahrzeuge. Also auch alle Fahrzeuge, wenn man es aktiviert, braucht Treibstoff oder Diesel. Also Treibstoff im Prinzip, also auch Lokomotiven und sowas, das muss alles versorgt werden oder Flugzeuge. Dann das große Thema, eines meiner Lieblingsthemen, Müll.
Ja.
Ja, ist ein Müll tolles Thema, Spiel. Können wir nachher noch tun. Müll und Abriss, weil nämlich inzwischen ist es tatsächlich so wie ich diesen Aufbau beschrieben habe, gibt es auch ein Abrisssystem. Das heißt, man kann nicht einfach klicken und das Ding ist weg. Kann man, wenn man den einfachen Modus spielt. Aber wenn man diesen Realismus-Modus spielt, geht das nicht, beziehungsweise wenn man diesen Abriss aktiviert hat, sondern da muss dann, glaube ich, sogar Sprengstoff rangeführt werden oder halt sehr mit sehr viel manueller Aufwand Gebäude zurückgebaut werden. Und dann kommt Bauschutt wieder raus, Metallschrott und sowas, den kannst du wieder wiederverwerten. Aber da kommen wir schon zum Müllsystem. Also Abriss. Dann das Thema Wartung. Also Gebäude haben Verschleiß und Fahrzeuge haben auch von Verschleiß, wenn man das aktiviert. Das heißt, Fahrzeuge müssen in Werkstätten repariert werden, beziehungsweise wenn es schwierig ist, müssen Werkstätten in der Nähe von Fahrzeugen sein, zum Beispiel bei der Metro oder bei den Flugzeugen oder bei Schiffen oder so, müssen die an den Werften sein, um die zu reparieren. Und bei Gebäuden ist es auch so. Die haben Verschleiß und dann kann man einstellen, bei so und so viel Abnutzung muss eine Renovierung erfolgen. Das verbraucht dann ein paar Ressourcen und Arbeitskräfte. Mhm. Also das gibt es. Dann gibt es den Tag-Nacht-Zyklus, den man ausstellen kann oder einstellen kann. Das ist nicht nur ein optischer Effekt, sondern in der Nacht wird einfach mehr Strom verbraucht. Und zwar relevant mehr. Habe ich tatsächlich auch gerade erst nochmal gespürt, weil ich gemerkt habe, mein Stromsystem kommt nachts, kriegt es Probleme. Das siehst du dann daran, dass in bestimmten Stadtteilen die Lichter flackern, weil dann der Strom nicht durchkommt. Das sind bestimmt, ich würde sagen, 50% mehr Stromverbrauch, weil alle Leute das Licht anknipsen, ist ganz klar. Also Tag-Nacht-Zyklus, Sommer-Winter kannst du aktivieren oder nicht. Das hat eine gravierende Auswirkung, weil logischerweise im Winter schneit es. Das führt dazu, dass die Straßen mit Schnee bedeckt sind und die Fahrzeuge viel, viel langsamer sind. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil die gesamten Logistiksysteme nicht mehr so gut funktionieren. Dazu brauchst du also einen guten Winterdienst mit Schneeflügen, die dann die Straßen reinigen. Die brauchen natürlich auch mehr Treibstoff und sowas alles. Und im Winter, ganz, ganz wichtig, wird es natürlich kalt. Das heißt, das Spiel hat ein Temperatursystem. Das geht dann von plus 30 Grad bis minus 20 oder sowas. Und je kälter es ist, wie soll ich sagen, es gibt dann, wenn du es aktivierst, in jedem Haus eine Heizung mit einem Warmwassertank. Und dieser Warmwassertank, der muss natürlich entsprechend der Temperatur ordentlich heiß sein. Das heißt, du brauchst schon irgendwie so 70 Grad Warmwassertank, damit es dann im Innenraum gemütliche 23 Grad oder so sind. Wenn du das durch deine, wenn du irgendwie eine Fehlplanung gemacht hast und die Produktivität oder deines Heizwerkes nicht gut ist oder du zu viele Wohnungen angeschlossen hast, dann ist der Wassertank vielleicht nur 40 Grad heiß. Das reicht vielleicht gerade so noch bei 3 Grad plus, aber bei minus 20 Grad frieren dann die Leute. Und dann können die krank werden und sterben oder republikflüchtig werden. Also Winter ist, wie ist es früher? Der Sozialismus hat 4 Feinde, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das muss natürlich auch simuliert werden. So, dann gibt's natürlich Feuer. Das kennt man so ein bisschen von Citybildern. Also, da muss man natürlich Feuerwehren haben. Es gibt auch Löschhubschrauber, das ist sehr cool. Die müssen aber in der Nähe von irgendwie Gewässern sein, offenen Gewässern, so dass sie von dort so große Wassertanks holen können. Und dann sieht man auch optisch, wie dann richtig vom Hubschrauber gelöscht wird. Es gibt globale Ereignisse, die man an- und ausschalten kann. Das sind so Sachen wie, dass die Weltmarktpreise von Gütern steigen oder fallen. Oder dass es irgendwie Epidemien gibt, so dass deine Krankenhäuser stärker belastet sind, solche Geschichten. Dann gibt es Umweltverschmutzung, das heißt, die ganzen Fabriken, und das ist natürlich noch je Fabrik komplett unterschiedlich, die qualmen Zeug aus und je nach Windrichtung verteilt sich das unterschiedlich über die Stadt.
Oh, klar.
Natürlich. Also vor allem natürlich sowas wie eine Müllverbrennung ist ganz schwarzer Rauch. Ja. Und wenn man das zu nah ran baut an die Wohnungen, dann wird's übel. Ne? Also dann sinkt die Lebenserwartung merkbar. Man muss tatsächlich auch, um das mitzubekommen, auch so Messstationen erst bauen, die einem dann anzeigen, wie groß die Belastung ist im Umfeld. Also das hat Auswirkungen. Das Problem ist natürlich zum Beispiel ein Heizkraftwerk, ein Kohleheizkraftwerk. Das möchtest du eigentlich relativ nah haben an den Wohnungen, weil es einen direkten Umkreis hat, wo es dann die Wohnung heiß macht. Sonst musst du nämlich über Fernwärmeleitungen und Pumpstationen die Sachen weiter transportieren. Aber je näher du es ranbringst, umso höher dann wiederum die Umweltbelastung ist zum Problem.
Ach mein Gott, man kann ja gar nicht gewinnen an der Stelle.
Meine Liste ist noch nicht fertig. So, wir haben das System Bildung.
Ja.
Da gibt's halt ein komplexes Bildungssystem oder ein einfaches. Grundsätzlich ist es so, also Kinder werden auch simuliert und es gibt Kinder im Kindergartenalter. Wenn man keine Kindergartenplätze zur Verfügung stellt, und zwar fußläufig zu den Wohnungen. Das ist ganz wichtig. Alles andere kann man nämlich durch den öffentlichen Nahverkehr erreichen, aber nicht Kindergärten, weil man die Kinder natürlich nicht allein im Bus fahren lassen kann. So, es muss also fußläufig sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann können die Eltern nicht arbeiten. Die müssen dann zu Hause sein und sich um ihre kleinen Kinder kümmern, was natürlich ein Problem ist, weil du brauchst in der Regel Arbeitskraft. So, das heißt, das ist das Erste. Und dann gibt's natürlich ein Schulsystem. Und klar, das, und dann hat man entweder, wenn die da raus sind, hat man, ja, da gibt es noch einen Unterschied, also genau, dann sind sie, können sie normale Arbeiter sein, und dann gibt es aber zwei verschiedene Sorten von Arbeitskräften. Normale, ich sag mal, Arbeiter, Facharbeiter oder halt Ingenieure, glaube ich, heißt das. Und wenn du Ingenieure haben willst, da brauchst du dann noch Universitäten, wo dann die studieren können. Universitäten sind aber auch schon wieder relativ große Gebäude und so, ist am Anfang schwierig. Aber das ist das Bildungssystem. Dann gibt es noch Kriminalität und Justiz.
Ja.
Ich glaube, das ist, hat was mit Zufriedenheit zu tun, bin ich 100% sicher, aber auf jeden Fall gibt es immer irgendwo ein bisschen Kleinkriminalität. Man muss natürlich Polizei bauen, die dann Fälle ermittelt, die fahren dann auch richtig hin. Und diese Fälle übergeben sie dann wiederum an die Justiz, an die Gerichte. Und da kann man, wenn man jetzt nicht genug hat davon, stauen sich die Sachen so richtig auf. Du siehst dann so irgendwie 100 Fälle, die nicht bearbeitet sind, so rote Kennzeichen. Und dann heißt das aber, die Kriminellen werden nicht verurteilt. Entweder weil die Polizei es nicht ermittelt oder weil die Gerichte überlastet sind. Und dann laufen die natürlich frei rum, machen noch mehr Unheil. So, das heißt, wenn du ein gutes Justizsystem hast, dann werden die verurteilt. Und dann brauchst du natürlich noch ein Gefängnis, wo die dann auch eingebuchtet werden. Du kannst sogar, glaube ich, die Haftstrafen, irgendwie die durchschnittlichen, für niedrige, mittlere und hohe Kriminalität oder starke Kriminalität einstellen. Und das Schöne am Gefängnis wiederum ist, was du natürlich auch versorgen musst mit Lebensmittel, Kleidung und Fleisch, weil auch die müssen irgendwie essen. Du kannst aber über Gefangenentransporter vom Gefängnis aus die Gefangenen zu, naja, nenn es mal irgendwie Arbeit, die kannst du nutzen und bringst sie in irgendwelche Betriebe oder Minen, hast du noch ein bisschen Arbeitskraft mit dazu. Mhm. Dann gibt es eine einfache oder eine komplexe Verkehrssimulation. Das heißt, in der einfachen trickst das Spiel so ein bisschen rum an Kreuzungen, sage ich jetzt mal. Dann huschen auch mal so ein paar Fahrzeuge durcheinander und so. Und wenn du die komplexe aktivierst, ich weiß nicht, ob es dann immer ohne Ampeln rechts vor links ist oder ob es noch ein anderes System ist. Auf jeden Fall kannst du dann irgendwie dutzende Verkehrszeichen setzen und jede Kreuzung mit einem Ampelsystem versehen, wo du dann auch noch die Taktung der Ampel bestimmen kannst, um gerade bei hochfrequentierten Kreuzungen halt perfekt bestimmen zu können, wann welche Ampel grün ist und so weiter. Weil tatsächlich ist das ein Problem. Also Verkehr merke ich nämlich gerade. Ich habe nämlich nur in meiner Hauptstadt habe ich den privaten Verkehr erlaubt, dass Leute eigene PKWs haben dürfen. Oh. Sonst war immer nur bei mir öffentlicher Nahverkehr. Oh. Und jetzt merke ich erstmal, was das für ein idiotisches System ist, dass die Leute Privat-PKWs haben, wie ineffizient das ist. Weil jeder fährt mit seinem einzelnen Auto zur Arbeit. Das ist einfach nur ätzend. Die Straßen sind voll.
Ist der Quatsch.
ja, es ist eine Katastrophe. Der schöne Schlenkerbus. Da ist ein Schlenkerbus oder so ein Trolleybus, den ich habe. Da passen 155 Leute rein. Jetzt fahren aber 155 Leute mit ihrem eigenen PKW. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser Trolleybus ist vielleicht 30 Meter lang. Aber stell dir jetzt mal 155 PKWs hintereinander gereiht an, was das für einen Stau ergibt. Also da kriege ich zum Beispiel riesige Verkehrsprobleme.
Und dann nicht mal mit Fahrgemeinschaften.
Ja, genau. Die fahren da meistens alleine. Das ist auch eine Frechheit.
Also da werde ich wütend, wirklich.
Und dann gibt's noch ein Forschungssystem, wo man über Universitäten, von denen ich schon sprach, die haben nämlich noch diesen zusätzlichen Effekt, wo man einen ziemlich komplexen Forschungsbaum hat, wo man tatsächlich nach und nach erst alles Mögliche freischalten muss und wirklich so Sachen auch wie eben das Verteilzentrum, von dem ich gesprochen habe, oder natürlich das Atomkraftwerk und vorher Technologien, die dazu gehören, also wirklich gefühlt irgendwie 100 verschiedene Sachen, die da erst mit der Zeit freigeschaltet werden. Das heißt, wenn man das aktiviert, beginnt man wirklich sehr, sehr simpel und kann relativ wenig und muss sich da erstmal durchforschen, ehe man dann die tollen Sachen bauen kann. So, das war jetzt ein grober Überblick über die zentralen Mechaniken des Spiels, die man alle jetzt so deaktivieren kann oder aktivieren kann.
Puh. Ich wollte schon sagen, das war aber wirklich jetzt sehr, sehr oberflächlich, was du da erzählt hast.
Ja, weil jetzt könnten wir jetzt in jeden Bereich einsteigen. Und da Da gäbe es jetzt noch unfassbar viel zu sagen.
Oh mein Gott. Also erstmal danke. Ich lieb's gerade, dir zuzuhören. Ich glaube, es geht gerade allen so. Es ist so faszinierend. Also nicht nur, weil du das mit einer unglaublichen Leidenschaft erzählst und deiner tollen Erzählstimme, sondern weil ich glaube, ich weiß nicht, man fühlt sich da so rein und man erlebt es gerade so ein bisschen, ohne sich selber reinfuchsen zu müssen. Finde ich gerade super, weil mir macht das Angst, wenn du das erklärst. Aber ich finde es schön, dass ich es gerade durch dich erleben kann, weil es baut sich gerade vor meinem geistigen Auge alles auf. Aber ich muss es ehrlich gesagt, also ich kann nicht diesen Podcast aufnehmen und danach nicht dann doch mal spielen. Das geht nicht. Das kann ich.
Auf jeden Fall. Das solltest du probieren. Und wie gesagt, man kann auch. Ich habe zum Beispiel. Ach, weißt du was? Ich habe noch was vergessen.
Ja, natürlich.
Wasser, Abwasser. Das ist zum Beispiel ein System, das ich bei mir deaktiviert habe, weil es erst spät reingekommen ist und der Umbau so gravierend gewesen wäre. Mm. Oh mein Gott, ja, Wasser, Abwasser. Das heißt, man muss ein Wassernetz und ein Abwassernetz, was natürlich getrennt voneinander funktioniert, bauen. Und das heißt, man braucht eine Wasserquelle, entweder eine Quelle in den Bergen, die man dann aber erst noch reinigen muss und dann zu den Leuten bringen muss. Oder ich glaube, es geht auch so ein Wasserturm, oder den Turm hat man sowieso als Speicher. Ich glaube, ja, es kommt, glaube ich, immer von Grundwasserquellen. So, und da hat man halt dann Wasserverbrauch und den muss man über Pumpen dann organisieren. Da gibt's dann unterschiedliche Rohrdicken, je nachdem, ne? Also da gibt's dann noch Feinheiten. Und dann gibt's natürlich noch ein Abwassersystem, wo du dann aus den Häusern das Abwasser ziehen musst, so über so einen Umkreiseffekt. Und damit musst du irgendwas tun. Das heißt, entweder leitest du es ein, einfach in einem Gewässer. Das wird natürlich wieder schadstoffbelastet. Oder du hast eine klassische Kläranlage. Das ist ein sehr komplexes System, braucht, glaube ich, auch Chemikalien und kannst das Wasser dann klären und ich glaube dann auch wieder zuführen dem System. Und hier ist halt das Knifflige, dass dabei auch noch Gefälle mit beachtet werden muss. Das heißt, wenn du nicht ein komplexes Pumpensystem zwischenschalten willst, musst du irgendwie ein Gefälle haben in dem Wasser und Abwasser, sonst funktioniert das nicht. Ja, genau. Und das habe ich aber ausgeschaltet, weil das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich hätte unfassbar viel Zeit investieren müssen, um das bei mir zu bauen. Und das Nervige daran ist, es sieht man am Ende nicht, ne? Ist ja alles unterirdisch. Und das finde ich immer nicht so schön simulativ. Das Tolle ist ja, dass du alles, was du baust, irgendwo auch siehst und da passiert dann wahnsinnig viel. Aber wenn du so komplexe Systeme hast, die dann nur unterirdisch sind, ja, weiß nicht.
Ja, das kann ich komplett verstehen. Da hast du meine Erlaubnis, das abzuschalten. Oh mein Gott, und das sind jetzt alles, da ist jetzt noch nicht mal mit eingerechnet. Ich meine, das sind ja, was du beschrieben hast, sag ich mal, die infrastrukturellen Mechaniken hauptsächlich. Mhm. Und da ist jetzt noch nicht mal alles mit dabei, was ich am Anfang im Intro noch erwähnt habe, mit dem ganzen Gesundheitssystem, Religion, Loyalität, Alkoholismus.
Stimmt.
Diese ganzen Geschichten sind ja auch noch dabei.
Genau, das ist sozusagen die Basissimulation der Bedürfnisse der Leute, die einfach über Umkreisgebäude gedeckt werden müssen. Das heißt, sie brauchen, ich sag mal, ein Einkaufszentrum, wo sie Nahrung, Fleisch, Alkohol kaufen können, plus Kleidung und Elektronik. Ja, also es gibt ja noch, wird gecheckt, ob die Radio haben oder Fernseher. Am Anfang in den 60er Jahren begnügen sich noch mit dem Radio, später ist dann Fernseher angesagt. Radio und Fernseher allerdings ist wiederum wichtig, weil du baust dann Rundfunkstationen oder Fernsehstationen, wo du dann über Radio und Fernseher für bestimmte Aspekte sorgen kannst, zum Beispiel für Regierungsloyalität, indem du so ein bisschen indoktrinierst. Oder aber du kannst aber auch das nutzen, zum Beispiel, glaube ich, wenn du irgendwelche Sportsendungen machst, du kannst so verschiedene Bereiche über Kultur hochschrauben, dann wird über den Weg auch Kulturbedürfnis befriedigt. Du kannst also das Radio- und Fernsehprogramm noch feintunen, je nachdem, was bei dir nicht so gut funktioniert. Aber das geht natürlich nur, wenn die Leute auch Radios und Fernseher haben. Sonst nützt das alles nichts.
Oh mein Gott. Das ist auch so atmosphärisch, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man, ich denke gerade so ein bisschen an Mad TV fast schon, weißt du, dass man dann so Kultursendungen ausstrahlt und keine Ahnung.
Das steht
Ahnung,
dahinter, ja.
Ja, die dritte Wiederholung von Terra X vom Samstag oder so.
Interessant auch noch dieses Thema religiöses Bedürfnis. Das ist tatsächlich ein definiertes Bedürfnis im Spiel. Da gibt's auch einen Balken für, wenn man ins Rathaus geht, sieht man so Statistiken. Und interessanterweise, und das finde ich irgendwie unglaublich clever designt, kann man im Spiel keine Kirchen bauen. Das heißt, das ist ja so ein bisschen aus ideologischen Gründen verpönt und nicht möglich. Es gibt natürlich, wenn man das will, Mordgebäude, um das Bedürfnis zu befriedigen, aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Das heißt, das Spiel hat ein Bedürfnis eingeführt, was nicht befriedigt werden kann. Es geht davon aus, dass die Leute irgendwie ein religiöses Bedürfnis haben, aber du kannst es aus ideologischen Gründen nicht befriedigen, indem du diese Kirchen nicht bauen kannst. Aber es gibt unterschiedliche Karten. Es gibt entweder eine komplett leere Karte, wo du starten kannst, also leere Karten, die können auch generiert werden im Übrigen. Oder es gibt Karten, wo schon, ich sag mal, einfache Ortschaften, alte Ortschaften da sind, so kleinere. Und da gibt's zum Beispiel Kirchen. Das heißt, wenn du jetzt unbedingt das Bedürfnis befriedigen willst, kannst du organisieren, dass die Leute irgendwie zu diesen Kirchen mit dem Nahverkehr hinfahren können und da in diese Kirchen gehen, um dieses religiöse Bedürfnis zu befriedigen. Das ist auch noch ganz witzig.
Oh mein
und
Gott.
Alkohol ist auch noch ein Thema. Du hast es vorhin schon angesprochen.
Ja.
Alkohol ist zweischneidig, wie man ahnen kann. Es gibt halt so ein Bedürfnis durchaus nach Alkohol, beziehungsweise du kannst mit Alkohol dafür sorgen, dass andere nicht befriedigte Bedürfnisse quasi überdeckt werden.
Ja.
Durch Alkoholabhängigkeit sind die Leute leichter zufriedenzustellen. Aber das hat gesundheitliche Auswirkungen. Das heißt, du brauchst dann ein gutes Gesundheitssystem, um das kompensieren zu können. Das ist dann immer so ein zweischneidiges Schwert, ob man diesen Weg geht.
Oh mein Gott, ich bin so begeistert, ne? Ich glaube immer noch ein bisschen, dass du es dir ausgedacht hast an der Stelle. Aber die Sache mit dem Alkoholismus zum Beispiel war die ich mir komplett gemerkt habe, als du es mir vor 2 Jahren erzählt hast.
Stimmt,
weil
ja.
Da hattest du mir auch schon super viele andere so Grundmechaniken erzählt und kamst dann am Ende noch so mit diesem Fakt, ach so, ja, und man kann auch alkoholabhängig werden. Das ist auch noch eine super komplexe Mechanik. Und das habe ich nie vergessen, weil das für mich immer so der Maßstab war, wie komplex dieses Spiel wirklich ist. Und da habe ich dann auch mal mich ein bisschen reingelesen in diese Mechaniken und was sie überhaupt alles beeinflussen. Also allein in diesem Wiki zu stöbern, ist eine komplette Abendbeschäftigung, selbst wenn man es nicht spielt.
Das ist lustig, ich wusste gar nicht, dass es eine Wiki gibt. Was du mir sagst.
Ja, es gibt ein offizielles.
Ja, sehr cool. Wollen wir doch über den Müll sprechen? Also um mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe ja jetzt wirklich nur, und das meine ich jetzt ehrlich, ich habe, als ich diese Systeme eben aufgezählt habe, habe ich nur ganz grob einfach zusammengefasst, was dahinter steht. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass jedes System halt jetzt noch eine tiefe Mechanik dahinter hat, die man kaum so einfach beschreiben kann. Und als Beispiel können wir mal in diesen Müll einsteigen. Ne?
Denn bitte, ja.
Es ist nicht einfach so wie bei City Skylines, dass es irgendwo eine Müllabfuhr gibt und die fährt dann einfach die Straßen lang und dann ist der Müll eingesammelt. Nein, sondern entweder ist es so, dass grundsätzlich erstmal in jedem Gebäude, egal ob Wohngebäude oder Industriegebäude, fällt Müll an. Und dazu muss man wissen, dass es unterschiedlichen Müll natürlich gibt. Ich zähle euch mal kurz auf. Bauschutt, Metallschrott, Aluschrott, Biomüll, Plastikmüll und Sondermüll. Aber ich sag mal, die in den Fabriken, oder sagen wir mal so, in den Gebäuden wird dieser Müll aber natürlich nicht sortiert, sondern wird einfach nur in den Gebäuden irgendwo eine Tonne getan. Das ist dann gemischter Müll. Das heißt, in diesem gemischten Müll befinden sich Anteile dieses Mülls. So, das ist jetzt der ungünstigste Fall, wenn man das so lässt. Weil, jetzt muss man sich vorstellen, das Müllauto muss jetzt quasi jedes einzelne Gebäude abfahren und diesen gemischten Müll aufnehmen und irgendwo hinbringen. Wo er das hinbringt, kommen wir noch dazu. Man kann das aber jetzt schon optimieren, nämlich indem man Mülltrennung einführt. So, Mülltrennung funktioniert, indem man quasi so Müllplätze baut. Und zwar, das sind entweder so kleine Aschtonnen, sag ich mal, für die normalen Bewohner. Oder du kannst auch so größere Containerplätze bauen, die du in den Nähe von den Industrien hinsetzt. Und dann sortieren jetzt und dann... So, wenn du das nur so machst, ist das einfach nur eine erweiterte Tonne, packen die das alles wieder hin. Aber du kannst diese Container, und es sind immer so dann, was weiß ich, 10, 20 oder so, in einen so einen Platz, kannst du jetzt definieren nach diesen Müllarten. Also so und so viel Bauschutt, so viel Metallschrott, Aluschrott. Diese Definierung kann man übrigens auch copy-pasten. Das heißt, man muss das nur einmal definieren für ein Stadtviertel und dann immer einfach copy-pasten. Aber das ist zum Beispiel so, wenn du jetzt in der Nähe von einem Krankenhaus bist, wo ja Röntgengeschichten passieren, wo jetzt Arzneimittel verwendet werden, hast du dort zum Beispiel Sondermüll. Das hat man sonst nicht.
Es ist so lustig. Ich wollte dich noch fragen, als du gesagt hast, was es für Müllsorten gibt, wollte ich fragen, gibt es medizinische Abfälle?
Ja,
und
genau.
Hier kommst du und sagst, natürlich gibt es die.
Das ist Sondermüll. Übrigens, ich bin hier, habe hier gerade weiße Farbe, ich muss das kurz sagen, ich bin beim Malern. Entschuldigung, jetzt ist keine Zahnpasta.
So. Unerhört.
Während es sonst, ich sag mal, bei den normalen Leuten relativ viel Biomüll anfällt, aber jetzt nicht irgendwie Metallschrott, hat ja so normalen Sterbliche nicht. Das passiert dann eher in den Fabriken. So, das heißt, man definiert diese unterschiedlichen Müllsorten. Und jetzt kann also ein Müllauto ankommen und spezifiziert jetzt nur den Sondermüll abholen, den Bauschutt, den Metallschrott. Die Voraussetzung, wenn man die Mülltrennung schon vor Ort macht, ist, dass man aber natürlich ein Lagersystem und ein Weiterverarbeitungssystem etabliert hat, wo das dann hinkommt. Weil es nützt ja natürlich gar nichts, wenn du den getrennten Müll jetzt getrennt einsammelst und am Ende wieder alles nur auf eine Müllhalde bringst oder in die Müllverbrennung. Dann kann man es auch gleich als gemischten Müll einsammeln und verbrennen. So, das ist nämlich tatsächlich eine Möglichkeit. Man kann einfach den gemischten Müll nehmen, einfach in die Müllverbrennung, weg damit. Mhm. Es gibt aber noch drei Arten von Müllverbrennung. Entweder die ganz normale Müllverbrennung, wo es einfach nur weggepustet wird. Aber man kann das auch zur Stromerzeugung nehmen und zur Wärmeerzeugung. Wobei das ein bisschen schwierig ist logistisch, weil du natürlich auch Müll im Sommer hast, aber da brauchst du die Wärme wiederum nicht. Ist wieder schwierig zu organisieren. So, das ist also das Thema Müllverbrennung. Aber du kannst jetzt aus diesen Müllsorten Recycling machen. Du kannst aus Bauschutt wieder Kies machen, den du für den Bau benutzt. Du kannst aus Metallschrott wieder Eisen machen, Stahl machen. Du kannst aus Aluschrott Aluminium machen und aus Biomüll kann man Kompost machen. Kompost kann man auf die Felder bringen zum Düngen, was auch cool ist. Und beim Biomüll ist es sogar so, wenn das eine Zeit einfach im Lager liegt, dann wird es automatisch Kompost. Das muss man wiederum bedenken, weil das ist dann beim Abtransport ein bisschen anders zu behandeln. Also wenn man schnell genug das abtransportiert, hast du dann plötzlich da Kompost hin. Aber das Kompost soll jetzt natürlich nicht in der Biomüllverarbeitungsanlage reingehen, weil es ist ja schon Kompost. Das heißt, du musst den woanders hinbringen. Also das ist knifflig. So, Plastikmüll wird Plastik. Und Sondermüll ist ein Problem. Sondermüll wird, glaube ich, weiß ich nicht, ich glaube, da braucht man, wird das Chemikalien, habe ich vergessen. Sondermüll ist auf jeden Fall eine besondere Behandlung. Da gibt es ein eigenes Gebäude für.
Kippt man ins Meer und dann aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, stimmt. Man kann tatsächlich, wenn man keinen Bock auf den ganzen Kram hat, kann man auch jetzt den Müll einfach sammeln und exportieren. Muss man aber Geld bezahlen. Ne? Anders als normal beim Export. Kriegt man da Geld. Aber wenn man Müll exportiert, muss man halt Geld dafür bezahlen. Das geht auch. Ja, dann ist das Problem auch los.
Ich meine, wer würde dich auch für deinen Sondermüll bezahlen? Ich habe ein paar Tonnen Sondermüll. Möchtet ihr den haben? Oh ja, supi. Würde ich dir echt ein bisschen Geld für geben.
Du kannst aber auch, wenn du jetzt ein richtig cooles Müllsystem etabliert hast in deiner Republik, kannst du aber auch Müll importieren, weil du vielleicht noch freie Ressourcen hast. Ne? Kannst du entweder gesonderte, diese Einzelgeschichten importieren. Ich weiß gar nicht, ob man gemischten Müll importieren kann. Geht, glaube ich, gar nicht. Ja, aber so, das heißt, das ist erstmal das Grundsystem und ganz zentral in diesem System ist jetzt die Mülltrennungsanlage, wo man jetzt gemischten Müll hinbringen kann und dort auch gleich auftrennen kann in die verschiedenen Lager. Und da muss man sich überlegen, was man damit macht. Recycelt man das? Und für jedes dieser Müllsorten gibt es dann Gebäude, wie man daraus dann diese Grundressource wiederherstellt. Noch eine interessante Kleinigkeit, wenn man jetzt Müll verbrennt, weil es gibt immer einen Anteil, den man nicht recyceln kann, der immer übrig bleibt. Das muss auch irgendwo hin. Das heißt, man hat an dieser Verbrennungsanlage irgendwie wieder ein Mülllager und das ist dann Asche. So, und bei Asche ist es so, dass es tatsächlich mit der Zeit durch die Windverwehung weniger wird. Die verfliegt also mit der Zeit aus dem Lager. Aber das muss man halt so ein bisschen gucken, wie viel Müll fällt dort an, weil es kann sein, dass das Lager halt voll ist und dass der Wind nicht schnell genug die Asche verfliegen lässt. Da muss man noch mehrere Lager ranbauen oder muss irgendwie schon wieder die Asche irgendwo hin transportieren. Das ist also knifflig, weil wenn zum Beispiel das Lager voll ist und Asche nicht mehr rausgehen kann, dann hört die Müllverbrennung auf zu arbeiten und jetzt kommt dann so eine Kette ins. Und das muss ich kurz noch erklären, weil da wird dann deutlich, wie die Schwierigkeit in diesem Spiel liegt. Also, nehmen wir mal an, Asche, Lager ist voll. Die Müllverbrennung hört auf zu arbeiten. Dadurch können die Müllautos nicht mehr den gemischten Müll in die Müllverbrennung bringen. Das heißt, die Müllautos fahren dann auch nicht mehr, weil sie keinen Ort mehr haben, wo sie ihn hinbringen können. Das bedeutet aber, dass alle Gebäude, wo im Gebäude jetzt oder in den umliegenden Mülltonnen der Müll sich aufstaut, wo die Mülltonnen voll sind, diese Gebäude hören jetzt auch auf zu arbeiten. Weil da nichts mehr geht. Oder es erzeugt dann Gesundheitsprobleme in den Wohngebäuden. Plötzlich hört jetzt ein wichtiges Gebäude auf zu arbeiten, lass es das Heizkraftwerk sein. Plötzlich gibt's keine Wärme mehr im Winter. Plötzlich werden deine ganzen Leute krank. Das
Nein.
heißt, wenn, ja, und dann sterben die sterben auch relativ schnell dann, ne, bei minus 20 Grad. So, oder die hauen ab. Und plötzlich hast du in einem halben Jahr, ist deine gesamte Stadt entvölkert. Mhm. Also wenn du, es geht so leicht, dass so komplexe Prozesse an irgendeiner Stelle haken. Und wenn man dann nicht aufpasst und das nicht mitbekommt, dann kannst du auch nichts mehr machen. Da muss man früh in den Spielstand laden.
Wie oft hattest du das jetzt in den 5 Jahren, die du gespielt hast, dass du wirklich an so einen Game-Over-Punkt gekommen bist?
Nee, tatsächlich sehr wenig, weil dadurch, dass ich Let's Plays aufnehme, sehr langsam vorankomme und mich im Vorfeld der Aufnahme immer relativ intensiv mit allen Statistiken beschäftige, immer checke, alles irgendwo überall in Ordnung. Und es gibt natürlich dann wahnsinnig viele aufmerksame Zuschauer, die wirklich, wenn ich irgendwo was vergesse oder einen Fehler mache, sofort hinschreiben, hier hast du das verwechselt, da fehlt diese Einstellung und so weiter. Dadurch wird man natürlich auch auf Sachen hingewiesen.
Also, okay, eigentlich wollte ich dich Folgendes fragen, aber ich glaube, das ist eine komplette Quatschfrage, basierend auf dem, was du mir gerade alles erzählt hast. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie man sich überhaupt so einen Spieltag bei dir vorstellen kann für Workers and Resources. Also wahrscheinlich sind die wild unterschiedlich nach allem, was du gerade erzählt hast. Aber wenn du so einen Abend spielst, einen Abend streamst vielleicht auch oder ein Let's Play aufnimmst, sagen wir mal irgendwie 3-4 Stunden spielst, was machst du aktuell typischerweise in dieser Zeit?
Ja, das ist jetzt, glaube ich, schon sehr abweichend von dem normalen Spieler, weil ich ja das eigentlich tatsächlich nur spiele für das Let's Play und für die Aufnahmen. Beziehungsweise manchmal, um nochmal so ein paar Sachen auszuprobieren, so. Aber im Kern, ich habe jetzt nichts am Laufen jenseits des Let's Plays. Das heißt, ich bin da sehr fokussiert auf diese einzelnen Folgen und man muss sich so vorstellen, ich habe dann im Prinzip so eine Art To-Do-Liste von Dingen, die ich erledigen möchte. Entweder weil sie ja schon länger in der Planung waren, sich in den letzten Folgen ergeben haben oder weil ich interessante Vorschläge aus den YouTube-Kommentaren bekommen habe, das notiere ich mir dann alles und überlege mir, was mache ich wie. So, und dann, genau, dann schaue ich mir erstmal die Lage an, gucke, gibt's irgendwo Probleme, check so ein paar Sachen und überlege mir dann eine Reihenfolge. Also es ist relativ viel Vorplanung. Hängt immer jetzt stark damit zusammen, ist man jetzt dabei, zum Beispiel irgendwas ganz Neues von Grund auf zu planen, dann macht man sich eine Liste von Dingen, die jetzt nötig sind, die man haben muss. Guckt vielleicht schon, wie sind die Anschlüsse, also Förderbänder und Pumpanschlüsse und sowas alles. Wie dreht man das irgendwie, damit man jetzt nicht so viel Zeit verwendet bei der Aufnahme selbst. Ja, und wenn dann so ein Plan steht, dann macht man sich an die Arbeit und dann drücke ich die Aufnahmetaste und dann geht's los. Dann nehme ich eine halbe Stunde auf. Und ja, also insofern, das ist schon ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, wie andere Leute das spielen, wenn die das nur so Just for Fun spielen.
Mit Sicherheit haben die auch eine Liste, das kann ich dir versichern.
Ja, also, vermutlich.
Ich würde so gern diese Liste sehen, ehrlich gesagt.
Ja, die Liste ändert sich ja jedes Mal. Also die wird ja dann immer wieder gelöscht, wenn Dinge erledigt werden.
Ja, oh mein Gott.
Aber ich habe tatsächlich so eine Art Standardüberblick, was gehört alles in eine Stadt nach meinem System. Also sind ja halt unfassbar viele, ich sag mal, Basisgebäude, von denen ich jetzt gesprochen habe, Verteilzentren, Lager, Einkaufszentren, Polizei, pipapo. Und da habe ich halt inzwischen schon, weil ich irgendwie 11 Städte aufgebaut habe oder 12, da habe ich tatsächlich so eine Art Checkliste, wonach ich dann gehe. Aber es wird nicht mehr der Fall sein, weil ich bin jetzt gerade an der letzten Stadt. Jede Stadt sieht aber anders aus, bin ich ein bisschen stolz drauf.
Ja, ich habe gesehen, ich glaube, da waren auch einige Mods im Spiel. Ich habe gesehen, du hast schon gesagt, Potsdam, dass du quasi Berlin
Potsdam,
baust.
Bitte.
Ja, Potsdam, Entschuldigung. Dass du quasi Berlin baust. Ich habe auch den Fernsehturm erspäht in deinen Let's Plays.
Genau.
Was mit Sicherheit eine Mod ist, oder?
Das ist tatsächlich eine Mod, ja. Es gibt fantastische viele Mods. Wobei ich mich versucht habe zu beschränken auf rein, ich sag mal, ästhetische Mods.
Ja.
Es gibt auch Mods, die einfach bestimmte Sachen, sag ich mal, simpler machen. Irgendwie Gebäude, die eine ähnliche Funktion haben wie die Vanilla-Gebäude, bloß halt viel mehr Kapazität oder sowas. Das habe ich versucht zu vermeiden, um noch so diese ursprünglich angedachte Schwierigkeit zu haben. Aber viele von diesen, ich sag mal, ästhetischen Mods habe ich genutzt, ja.
Ja, das sind auch die besten. Das sage ich dir als Schönbauer. Das sind die einzig wichtigen Mods, sind die schönen Mods.
Ja, aber die Entwickler haben tatsächlich nach und nach auch Mods einfach übernommen, natürlich mit Rücksprache mit den Mod-Designern. Also im Laufe des Early Access ist wahnsinnig viel auch nochmal hinzugekommen, tatsächlich. Und jetzt, tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal Vanilla starten würde, würde ich, glaube ich, auch erstmal weitestgehend auf Mods verzichten, weil in der Zeit richtig viel Auswahl dazugekommen ist. Man kann schon cool viel machen.
Ja, perfektes Stichwort für so, sag ich mal, das finale Thema vielleicht, nämlich Early Access und jetzt finaler Release. Was in der Zeit alles dazugekommen ist. Was jetzt tatsächlich dazugekommen ist, da weiß ich gar nicht, ob das vielleicht auch mal von aus der Mod-Community inspiriert war, aber ist ja ein DLC, der zwei Biome hinzufügt.
Drei sogar.
Drei, oh Gott. Wie fügen die sich in diesen historischen Kontext ein? Wo ordnen die sich ein?
Ich würde sagen, das sind erstmal Biome, die neue Herausforderungen geben für die Leute, die das Spiel jetzt schon intensiv gespielt haben und einfach nicht mehr diese Standardkarten haben wollen. Insofern für neue Spieler meines Erachtens nicht zwingend nötig. Es gibt drei Biome, einmal ein Wüstenbiom, einmal so ein Sibirienbiom und einmal so ein Dschungelbiom. So, ja. Und das ist einfach mit anderen Herausforderungen verbunden. Zum Beispiel beim Wüstenbiom hat man kaum Wald und Holz, muss das dann irgendwie versuchen, vor allem zu importieren. Und man hat relativ wenig fruchtbares Gelände, wo man Felder und sowas anlegen kann. Über Landwirtschaft haben wir auch leider überhaupt nicht gesprochen. Auch wahnsinnig cool, die Traktoren und Mähdrescher und wie man die mal alles sehen kann. Naja, das ist Wüste. In Sibirien gibt es logischerweise sehr, sehr viel Wald, aber dafür auch einen sehr langen Winter. Das heißt, die gesamte Heizungs-Wärmelogistik und Schneefahrzeuge wird viel intensiver genutzt. Du hast auch einen viel höheren Verbrauch natürlich von Kohle oder womit man auch immer heizt dann. Und diese Karten, die es dazu gibt, sind auch sehr gebirgig und so. Du hast relativ wenig Fläche zum Bauen. Sind also andere Herausforderungen. Und bei dieser Dschungelkarte, da regnet es wohl sehr viel. Das hat wohl auch Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Das war mir noch gar nicht bewusst. Hatte ich in dem Zusammenhang gelesen. Und ja, da ist auch dieses Map-Design dann ein bisschen speziell. Also ich würde sagen, das sind Karten, die das einfach noch ein bisschen härter machen oder halt spezifische Herausforderungen noch reinbringen in das Spiel. Aber für Newcomer jetzt nicht nötig.
Und jetzt, wo wir bei 1.0 sind oder vielleicht sogar schon nach 1.0, auf jeden Fall bei der finalen Version sind, würdest du sagen, es ist jetzt fertig? Gibt es noch Stellen, wo du dir noch was anderes oder mehr wünschen würdest? Und wird da tatsächlich dann auch noch weiter dran entwickelt an der finalen Version?
Ja, also die Entwickler haben auf jeden Fall schon mal angekündigt, dass sie noch weitermachen. Ich meinte, ich könnte es unfassbar gut verstehen, wenn die sagen, so, wir haben jetzt irgendwie 8 Jahre unseres Lebens oder so damit verbracht. Jetzt muss mal was Neues kommen. Aber sie haben gesagt, sie wollen noch weitermachen. Ich habe gar nicht auf diesen aktuelle Roadmap, auf diesen Plan geschaut. Es gibt wohl immer noch Diskussionen, ob man irgendwie sowas wie ein Militärsystem einbaut, wobei ich das gar nicht so toll. Also es wird auf keinen Fall ein Kampfsystem geben, aber dass es irgendwie so Kasernenstandorte aus irgendwelchen Gründen, vielleicht gibt es da noch so ein Bedürfnis nach Sicherheit oder ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, das ist alles noch nicht so fest, was da noch kommen soll. Was ich mir persönlich wünschen würde, wäre tatsächlich nochmal so ein mega krasses Endgame-Gebäude-Wunder. Und da würde sich eigentlich irgendwie so ein Raumfahrtprogramm meines Erachtens sehr gut anbieten, auch für das Setting sehr passend. Ja. Dass man irgendwie so eine Raumfahrtstation aufbauen muss, so ein Hafen, wo man dann irgendwie eine Rakete starten kann, um als erster, weiß ich nicht, auf dem Mond zu landen oder sowas. Ja, wo man halt nochmal sehr, sehr viele Ressourcen, Forschung irgendwie investieren muss, um das hinzubekommen. Das wäre irgendwie noch ganz cool, um vielleicht auch so einen Schlusspunkt für sich selbst setzen zu können.
Oh ja.
Aber ansonsten muss man sagen, deine Frage bestand aus vielen Bestandteilen.
Entschuldigung.
Ja, das Spiel ist wirklich, fühlt sich super komplett und fertig an. Also man kann es mit gutem Gewissen kaufen, wenn man bereit ist, und man ahnt es jetzt, wenn man das jetzt gehört hat, wenn man bereit ist, da halt auch ein bisschen zu investieren an Zeit und Lernkurve.
Es tut mir leid, das mache ich gern. Hier ist meine Frage. Sie besteht aus 3 Fragen.
Ja, kein Problem.
Ist völlig richtig. Aber ja, es ist fertig. Das ist doch mal wirklich ein epischer Abschluss dieser 5 Jahre Early Access Reise, wo man jetzt wirklich sagen kann, es ist einfach ein fertiges Spiel. Es hat wirklich funktioniert. Die Zeit hat sich gelohnt. Und die Liebe, die da reingesteckt wurde, hat sich gelohnt. Und völliger Wahnsinn. Also, boah, wenn ihr jetzt Lust habt, anzufangen. Du hast eigentlich schon ein paar sehr gute Sachen dafür gesagt, wenn man jetzt gerade neu anfängt. Aber hast du noch irgendwie so einen Universal-Tipp, abseits von, ihr könnt euch euren Schwierigkeitsgrad ja auch selber einstellen, irgendwas, um Leuten den Einstieg schmackhafter zu machen? Wenn man jetzt sagt, es klingt mega, aber ich bin auch besorgt nach allem, was ich gehört habe.
Der Universal-Tipp, das klingt aber auch so, den gibt's ja in der Realität auch nicht. Und klar, das spielt so nah an der Realität. Nee, also das Tutorial sollte man auf jeden Fall spielen. Die Kampagne würde ich auch spielen, wäre ich selber auch mal neugierig darauf zu erleben, was da ist.
Ja.
Und dann fangt erstmal, also man kann sich im Spiel auch einstellen, wie viel Geld man am Anfang hat. Und da, das ist wirklich ganz, ein ganz entscheidender Punkt für den Schwierigkeitsgrad, weil je mehr Geld man hat als Startkapital, umso mehr kann man einfach sofort bauen, sofort abreißen, Fahrzeuge kaufen, wenn man sich noch nicht so sicher ist und so weiter, hat man einfach deutlich besseren Spielraum, kann einfach rumexperimentieren. Und es wird zwangsläufig so sein, dass man anfängt, Mechaniken kennenlernt und merkt, oh, hier habe ich was grundsätzlich falsch geplant, gemacht. Mhm. Und dann fängt man halt nochmal an und so weiter und man lernt immer weiter und da, also man sollte nicht erwarten, dass man jetzt vom Punkt Null an sofort alles hinkriegt. Das ist ganz normal.
Ja.
Also da einfach ein bisschen Mut zur Lücke, ein paar Systeme auch rausnehmen. Also was ich zum Beispiel am Anfang rausnehmen würde, wäre vielleicht Müll.
Nicht der Müll.
Ja, der Müll ist toll, aber es ist auch, glaube ich, am Anfang nicht unbedingt... ja, das ist einfach nochmal super kompliziert, sagen wir es mal so. Also ich würde Müll, glaube ich, rausnehmen und ich würde Wasser, Abwasser auf jeden Fall rausnehmen. Der Rest ist schon ganz, ganz cool eigentlich, schon ein bisschen diese erweiterte Erfahrung zu haben.
Ja, ansonsten hätte ich vielleicht sogar einen Tipp, wenn man sich jetzt ein bisschen eingeschüchtert fühlt von all dem, was du erzählt hast, aber es klingt trotzdem cool, dann kann ich echt empfehlen, dass man sich mal dein Let's Play dazu anschaut, weil da kann man zum einen das Spiel einfach erleben, erstmal, ohne selber Angst vor der Herausforderung haben zu müssen und man kann vielleicht auch ein bisschen einschätzen, ob es doch was für einen selbst ist, wenn man dich einfach mal auch in den Anfängen erlebt, weil du hast es gesagt, das hat jetzt schon so viele Teile, das Let's Play.
Ja, genau. Vielen Dank dafür. Eine kleine Einschränkung in dem Zusammenhang. Ich habe ja vor 4 Jahren gestartet, das heißt, ein relevanter Teil der Systeme, von denen ich jetzt geredet habe, die gab es da noch nicht, was nicht schlimm ist, weil man sie auch deaktivieren kann. Aber das sollte man wissen. Und zum Zweiten, als ich das Let's Play gestartet habe, hatte ich, glaube ich, 20 Stunden Spielerfahrung und in vielen Dingen überhaupt keine Ahnung. Das heißt, am Anfang ist das wirklich auch Learning by Doing, teilweise idiotische Sachen gemacht, stümperhaft. Aber es wird dann mit der Zeit, ich sag mal, immer besser.
Das gehört ja dazu bei sowas. Genau. Da kann man dann mit dir gemeinsam lernen. Das motiviert ja auch. Oder man steigt jetzt halt ein, wo du mit der Release-Version quasi nochmal weitergemacht hast. Das findet man auch in deinem auf deinem gut aufgeräumten YouTube-Kanal, findet man, ab wo du quasi mit der Release-Version startest. Da kann man natürlich auch direkt einsteigen.
Genau, alle 5 Folgen beginnt immer eine neue Staffel bei mir. Das ist so ein komisches System. Und immer die erste Folge einer Staffel, man merkt es nicht, muss euch ein bisschen durchklicken, gibt es sogar eine eigene Nationalhymne, die ein Zuschauer nicht nur komponiert hat, sondern auch eingespielt und gesungen hat. Fantastisch.
Oh,
ja, ja, also ganz toll. Die wird immer am Beginn jeder 5. Folge eingespielt.
Oh mein Gott, man bekommt bei dir einfach Qualitäts-Let's Plays. Es ist wirklich so.
Ich erwarte, dass man dabei aufsteht.
Natürlich. Wie sind wir denn hier? Auf jeden Fall. Im Rahmen eurer physischen Möglichkeiten sollt ihr bitte aufstehen.
Genau.
Das ist wichtig. Oh mein Gott, ja, vielen, vielen Dank, dass du heute nochmal hier warst. Es ist wirklich jedes Mal eine Freude mit dir. Und es wird noch viele Themen, glaube ich, dieses Jahr geben, wo wir uns zusammensetzen werden. Aber das war wirklich so ein Thema, wo ich mich schon seit damals, seit der Was spielst du so Folge drauf gefreut habe, dass wir uns da nochmal zusammensetzen. Und jetzt war doch der perfekte Moment.
Ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Mir
ich hoffe,
auch.
Es ist mir ein bisschen peinlich. Irgendwie ist es mir auch ein bisschen peinlich, so für so ein bisschen freakiges Ding irgendwie nahe zu brennen. Aber es gehört ja auch irgendwo dazu. Ne?
Um Himmels Willen, da widerspreche ich energisch. Also wenn dir eine Sache nicht peinlich sein sollte, dann ja wohl das. Also
okay.
Ich glaube, deine Begeisterung ist wirklich ansteckend. Ich hoffe und ich glaube, ich bin mir sicher, dass die Leute draußen das auch so sehen. Wenn ja, schreibt das bitte in die Kommentare, dass das absolut fantastisch ist. wie du da einfach für brennst. Und ich meine, das ist ja auch komplett nachvollziehbar. Es ist so ein spannendes Setting, gerade für dich als Historiker. Es ist ein Setting, was einfach fast nie benutzt wird in solchen Spielen.
Das stimmt,
ja. Deswegen allein das schon, die Atmosphäre ist was ganz Besonderes. Dann diese Liebe zum Detail, dann, dass du sagst, obwohl es so ein irrsinniges Brett ist, macht es trotzdem immer noch Spaß. Es ist einfach nicht zu viel so. Also ich kann die Begeisterung zu 100% nachvollziehen. Mein Gott. So, ich habe es schon gesagt, schreibt gern in die Kommentare, wie begeistert ihr seid von Workers and Resources und von Steinwallen. Da freuen wir uns. Und wenn
von
ihr Spaß, ach du, ich, das ist ja, mein Gott. Dankeschön. Wir würden uns freuen, wenn ihr wie immer irgendwie, weiß nicht, auf Gefällt mir drückt, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt ihr halt nichts, das ist auch okay. Oder wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr uns super gern abonnieren. Und wir sehen uns hier und hören uns hier sehr bald wieder. Bestimmt auch bald wieder mit Steinwallen, weil es ist ja einiges los in Sachen historische Spiele dieses Jahr. Und macht's gut, bis bald.
Tschüss.
AI might be the most important new computer technology ever. It's storming every industry, and literally billions of dollars are being invested. So buckle up. The problem is that AI needs a lot of speed and processing power. So how do you compete without costs spiraling out of control? It's time to upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is a single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. OCI has 4 to 8 times the bandwidth of other clouds, offers one consistent price instead of variable regional pricing, and of course, nobody does data better than Oracle. So now you can train your AI models at twice the speed and less than half the cost of other clouds. If you want to do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic, take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. That's oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.